Ja, preis dem Herrn, liebe Geschwister. Ich bin heute Morgen auch von Herzen Gott dankbar für diese Möglichkeit, was wir haben, hier uns zu versammeln, für die Möglichkeit, dass wir auch uns verbessern dürfen. Wir dürfen uns auch prüfen nach dem Wort Gottes. Wir haben die Möglichkeit noch. Ich bin ihm von Herzen dankbar, dass er auch mich errettet hat von dieser Sklaverei der Sünde und mich auf den schmalen Weg gestellt hat. Ja, ich kann auch mit dem Liederdichter einstimmen, was wir gerade eben gesungen haben. Oh, wie süß klingt der Name Jesus Christ, der uns erlöst. Ja, liebe Geschwister und alle auch, die zuhören, es ist wirklich wichtig, dass wir diesen Namen Jesus Christus annehmen möchten, jetzt bei Lebzeiten. Dass wir auch diese völlige Gewissheit haben dürfen, auch jetzt schon, dass wir erlöst sind. Dass wir erlöst sind und dass das besingen wir, das hören wir, das lesen wir. Und das ist uns auch nichts Neues, auch vor allem denjenigen, die auch, man kann sagen, viele von uns auch von klein auf, von Kindheit auf, auch das Evangelium gehört haben und wissen, um was es geht und wissen, dass es um die Ewigkeit geht. Es ist kein Spiel oder es ist keine Wahnvorstellungen, sondern es ist reell. Und Gott ist reell, Gott ist da. Und es scheint vielleicht manchmal, er ist nicht sichtbar und die Zweifel kommen. Es ist normal, der Teufel ist auch da, der versucht uns, diese Zweifel zu schüren und noch mehr vielleicht Zweifel zeigen bei unserer modernen Zeit. Und offenbaren und sagen, ja, guckt mal, die Menschen, was sie alles geschaffen haben, es gibt doch keinen Gott. Aber liebe Geschwister, die Bibel sagt uns klar und deutlich, alle, die Bibel lesen und vor allem da auch glauben, was die Bibel sagt, wissen es ganz genau, dass es geht um Leben und Tod. Und ich möchte auch mit der Hilfe Gottes beleuchten vielleicht auch ein Thema, was mich auch die letzte Zeit so wirklich beschäftigt hat. Es geht auch um die Ewigkeit, um die Erlösung. Von was will Gott uns denn erlösen? Was hat er denn vor mit uns Menschen? Und vielleicht über ein Thema zu reden, was vielleicht nicht so angenehm ist für manchen, aber trotzdem, es ist die Wahrheit. Jesus spricht davon und Jesus sagt auch davon, dass allen diejenigen, die nicht glauben und die sein Angebot nicht annehmen, sie werden den ewigen Tod sehen. Das heißt auch mit einfachen Worten die Hölle und das ewige Verdammnis. Über die Hölle wollen wir oft auch nicht reden, es ist ja so ein Thema, naja, aber trotz allem, der Teufel benutzt Mittel und Wege, um auch dieses Thema vielleicht verblassen zu lassen, es gibt keine Hölle. Liebe Geschwister, es ist nicht so, dass man irgendwas redet, was wirklich nicht reell ist, sondern doch. Und die Menschen versuchen es mit verschiedenen Beweismitteln und vielleicht sich auch von dem, Gott ist ja nicht so unbarmherzig, hat zu mir mal eine Seele gesagt, die eigentlich in der Gemeinde aufgewachsen ist und verblendet wurde und sagt, ja, es gibt keine Hölle, Gott wird niemand in die Hölle werfen. Lasst uns wirklich auch betrachten im Lichte des Wortes Gottes, wie wir auch gesungen haben. Und Wir singen, wir hören, wir lesen davon sehr viel, von dieser Rettung, von dieser Erlösung. Ja, Gott befreit uns von den Sünden, aber wie geht es weiter? Gott möchte, dass wir auch unser Leben so ausrichten, dass wir nach seinen Geboten wandeln. In 1. Johannes 2, 3 und die ganze Kapitel dort am Anfang spricht Johannes von der Sünde. Ja? Jede Seele, die sündigt, die wird nicht in den Himmel eingehen. Das wissen wir klar und deutlich. Aber dass auch Gott ein Gesetz gegeben hat, und das lesen wir schon von Anfang an, Gott hat auch dem ersten Menschen schon gesagt, ja, er soll von diesem Baum nicht essen. Das ist das erste Gesetz gewesen. Und wir sehen, dass er nicht bestanden ist. Die Schlange hat ihn verführt, der Teufel, und hat gesagt, hat Gott es überhaupt so gesagt? Er hat in Frage gestellt, ja, der Teufel stellt alles in Frage, was Gott sagt, weil er der Feind Gottes ist und möchte ja auch, wir lesen auch in der Bibel, dass er auch zittert und hat Angst und hat Furcht von diesem ewigen Gericht und vor allem von dieser ewigen Verdammnis. Ja, dass auch er versucht, so viel wie möglich zu verführen, und wir sehen, die meisten Menschen gehen den breiten Weg. Ja, Gott stellt jedem dem Menschen die Wahl, sich zu entscheiden, was möchtest du? Möchtest du ewig leben oder möchtest du auch das ewige Gericht? Und vor allem dieses Gesetz, was Gott aufgerichtet hat, hat er uns auch in dieser Bibel auch niedergeschrieben in seinem Wort und sagt, lest darin und forscht. Und Jesus hat selbst gesagt, ja, sie ist, die von mir zeugt. Und jeder, der folgen will, wird das ewige Leben haben. Das ewige Leben in dem Sinn, Gott hat was vorbereitet für denjenigen schon hier auf Erden, ja, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Es ist auch im übertragenen Sinn gemeint, auch jeder Mensch, der zu Jesus kommt, er erlebt eine Wiedergeburt. Was kein Ohr gehört hat und kein Herz oder auch kein Auge gesehen hat. Gott hat bereitet was Besonderes für den Menschen. Er möchte ihn auch von dieser Sünde retten. Und für einen Unerlösten ist es ein Neuland. Es ist verborgen. Er sieht es nicht. Und vor allem auch das ewige Leben. Eine Stadt, die in Offenbarung 21, wenn wir Zeit kriegen, können wir auch noch das betrachten, wie uns dort auch geschildert wird, diese goldene Stadt, die Gott eigentlich bereitet hat für alle diejenigen, auch für seine Kinder, die ihm nachfolgen. Das ist dieser Preis, das ist dieser Lohn. Und gehen wir zurück auch an das, dass Gott stellt alle Menschen unter ein Gesetz. In dem Sinn, wir sehen, dass Gott hat die Welt geschaffen und hat überall Gesetze gegeben. Wie im natürlichen, so auch im geistlichen Sinn. Wir sehen, dass auch, es gibt ein Gesetz zum Beispiel der Schwerlosigkeit. Ja, oder Gesetz, wenn wir wissen, wir stehen vor einem Abhang, wir wissen ganz genau, wenn wir einen Schritt machen, dann kriegen wir ein Übergewicht, wir fliegen in die Tiefe oder wir werden dann umkommen. Ja? So weiß der Mensch auch vieles, zum Beispiel Feuer auch. Ja, wir wissen, wenn wir zu nah zum Feuer kommen, dass wir uns verbrühen oder dass wir uns verbrennen. Oder wenn wir ein kochendes Wasser nehmen, wir wissen, wenn wir die Hand da reintun, ja, dann verbrühen wir uns die Hand. Also wir haben ein Gesetz und alles, auch der Welt, das ganze Weltall und auch die Natur, alles hat folgt einem bestimmten Gesetz der Natur und auch Gesetz auch der Zeit und alles Mögliche. Ja, ich möchte jetzt nicht näher angehen, aber Gott hat auch ein Gesetz gegeben in seinem Wort, und dieses Gesetz, wenn der Mensch es nicht erfüllt, dann wird er verdammt werden. Er wird nicht bestehen vor Gott, er wird nicht, weil jede Übertretung und jede Sünde ist eine Übertretung des Gesetzes. Wir wissen auch im natürlichen Sinn, auch hier in Deutschland gibt es ein Gesetz, wenn wir dieses Gesetz übertreten, was auch im schlimmsten Fall sehen wir, ja, wenn jemand einen Mensch jetzt, sage ich mal, tötet, ja, dann verlangt jeder ein gerechtes Gericht. Man sollte diesen Mensch bestrafen. Man soll ihn nicht einfach so gehen lassen. Er hat was verbrochen, er hat was getan. Ja? Und was möchten wir? Wir möchten eine gerechte Strafe. Ja, es ist gerecht. Aber wenn es uns angeht, wir haben gesündigt, wir haben was getan, was Gott eigentlich verboten hat. Und wir sagen, wieso ist Gott so ungerecht? Wieso handelt Gott so? Wieso will Gott mich dann auch strafen? Es ist ein Gesetz und dieses Gesetz, ja, hat Gott aufgerichtet in seinem Reich. Und wer Gott folgen will und sich übergibt, Gott sein Herz ihm schenkt, ja, er tritt in dieses geistliche Reich unseres lieben Heilandes und er wandelt in diesem Reich. Er folgt diesem Gesetz, was in diesem Reich befohlen ist. Ein anderes Reich ist des Teufels und jeder, der diesem Reich folgt, folgt diesem Teufel, folgt auch diesem Reich. Ja? Und wir sehen, dass dieses Reich, diese Welt ist ja auch dem Teufel übergeben und es ist sein Reich. Ich möchte in Offenbarung 20 uns lesen, wo uns auch klar und deutlich gesagt wird, Offenbarung 20 vom 11. Vers. Und ich sah einen großen weißen Stuhl und denen, der darauf saß, vor des Angesichts floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern nach ihren Werken. Also, liebe Geschwister, wir werden alle gerichtet nach unseren Werken. Das heißt, die Toten, vor allem auch in diesem Reich Gottes nicht Eintritt gefunden haben zu Lebzeiten, die werden als Tote bezeichnet. Das sind die Sünder, das sind diejenigen, die dem Wort Gottes nicht folgen, die auch dem ewigen Gericht schuldig sind, die werden gerichtet. Die Gerechten werden nicht gerichtet. Sie brauchen das Gericht nicht, weil die sind ja, haben keine Übertretung, so wie im natürlichen Sinn. Wenn ein Bürger in Deutschland, sage ich mal, alle Gesetze befolgt und ist unauffällig und tut das, was von ihm verlangt wird, alles gewissenhaft zu erfüllen, er wird nicht gerichtet. Er braucht das Gericht nicht. Aber alle, die gesündigt haben, die werden gerichtet. Und hier wird uns weiter gesagt, und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod. Und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. In den feurigen Pfuhl, liebe Geschwister, auch, dass dieser Pfuhl ist gemeint, auch dieses Feuer, ja, diese Peinigung und vor allem auch, dass wir wissen, wenn wir in einem Raum befinden, wo wirklich hohe Temperaturen herrschen, der Mensch hält dann nicht aus. Es ist ihm so, er muss da raus, es ist zu warm, es geht nicht, ja, und er braucht Luft und. aber hier wird ein feuriges Meer, wie auch im Offenbarung geschrieben wird, ein feuriges Meer, da werden die Sünder geworfen und der Teufel auch in diesem feurigen Pfuhl. Warum es so ist, möchte ich auch in Matthäus 25 wird uns klar und deutlich gesagt, dass dieser Pfuhl bereitet ist dem Teufel und seinen Anhängern. Also vor allem dieses Reich des Teufels wird da hineingeworfen. Also in Matthäus Evangelium Kapitel 25, ja, da wird uns auch die Endzeitrede Jesus so klar und deutlich nahegebracht. Vom 41. Vers, dann wird er auch sagen zu denen zu linken, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Hier sehen wir klar und deutlich, ja, es ist so vielleicht ein Bild, die Hölle, ja, es ist der Teufel in der Hölle und er ist dort, der eigentlich diese Hölle sozusagen gemacht hat. Ja, sondern es ist ein gerechtes Gericht von Gott, dass jeder, der gehört hat vor allem und es nicht angenommen hat, für ihn wird es noch schlimmer sein. Ja, wir werden nachher noch Bibelstellen betrachten, wo es auch so schildert und gesagt wird. Ich will jetzt nur auch darauf hinweisen, dass dieses feurige Pfuhl und auch diese Hölle wird eigentlich oder bereitet ist denen, die dem Teufel und seinen Anhängern. Ja, und ein anderes in Matthäus 8 möchten wir noch lesen. Warum das so ist, möchte ich es beleuchten. Nicht, dass vielleicht ein falsches Bild entsteht, weil der Teufel hat auch Angst. Er will auch nicht da hinein, aber er weiß, seine Zeit ist kurz. Und er möchte so viel wie möglich wirklich mit sich reißen. Und deshalb ist die Zeit und das, was unser Leben so kostbar, dass wir sie nützen möchten, dass wir unsere Seele möchten retten. Der Leib, er bleibt auf dieser Erde, er vergeht. Ja, wir wissen, aber wir werden neue Körper kriegen, wir werden auch, unsere Seele wird weiterleben. Und liebe Geschwister, und es ist sehr wichtig, wie ernst diese Sache ist, sagt Jesus in seinem Evangelium ganz oft, man könnte so viele Bibelstellen anführen, dass wir uns vorbereiten sollen, dass wir uns auch wirklich warnen lassen möchten, dass unsere Seele ist wichtig als die ganze Welt. Und für ihn ist es auch wichtig, uns zu retten. Er möchte doch nicht irgendjemand auch in diesen Feuerpfuhl schmeißen oder vielleicht auch Seelen sehen, die einfach ja, abtrünnig von ihm irgendwelche Wege gehen. Und liebe Geschwister, es ist wichtig, wichtig für uns, wichtig auch jedem Vater, jeder Mutter ist es anvertraut, sind die Kinder anvertraut. Und es war mir auch diese Zeit, wo ich so darüber nachgedacht habe, für mich wichtig geworden. Noch wichtiger, man nimmt es ja ernst, aber trotz allem noch ernster zu nehmen. Dass wir unseren Kindern es beibringen, dass wir für unsere Kinder beten, dass sie möchten auf diesem schmalen Weg bleiben, finden vor allem. Und dass wir auch mit unseren Werken und alles zeigen möchten, dass dieser schmale Weg, es ist was Besonderes, es ist was Gutes, es ist nicht eine Last oder irgendetwas, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung und diese Entscheidung, die segnet Gott. Er gibt ja den Menschen diese Freiheit. Viele rufen nach Freiheit. Tatsächlich sind die Menschen nicht frei, sondern sie sind gebunden mit dem Betrug der Sünde. Ja, was hat der Mensch heutzutage für Freudigkeit? Ja, der Mensch will was sehen, der Mensch reist um die Welt, der Mensch sieht vieles. Befriedigt das ihn? Nein, Egal, was er auch nicht gesehen hat, ich habe mit Arbeitskollegen schon gesprochen, so oft, ja, Weltreisen gemacht, auch mit dem Schiff und mit dem Flugzeug, alles Mögliche. Der Mensch hat verschiedene Sachen ausgedacht, damit er ja nicht in die Ruhe kommt und in die Stille kommt. Und darum befriedigt ihn das auch nicht. Wenn er auch die ganze Welt gesehen hat und die Beste auf den besten Örtern war, trotz allem befriedigt das ihn nicht. Dann sucht der Mensch vielleicht im Alkohol oder irgendwelchen Drogen, irgendwie sich zu vielleicht abzuschalten. Ja? Vor allem auch Alkohol. Viele Menschen sind in diese Sucht verfallen. Warum? Weil man möchte abschalten. Man möchte irgendwie, ja, diese Probleme, die Schwierigkeiten und alles, was wir so haben im alltäglichen Leben, die drücken einen. Die Sünde drückt. Der Mensch ist wie ein Sklave der Sünde. Und Jesus sagt, kommt alle zu mir her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch das geben, was ich in der Bibel auch sage. Ich will euch Freiheit geben, diese Freudigkeit in dem Herrn. Dass alles vergeht, was wir sehen. Es wird hier bleiben, es wird verbrennen. Apostel Petrus schreibt es ja in seinen Evangelien klar und deutlich, dass diese Erde wird hier verbrennen mit ihren Werken. Aber was wird bleiben? Unsere Seele. Die möchten wir retten, liebe Geschwister. Lasst uns wirklich, wirklich so einen Ernst anlegen und es nicht in den Wind schlagen. Es ist ernst, es geht um uns und um unsere Kinder, unsere Familie und alle, die um uns sind. Wenn wir es leichtsinnig nehmen und gehen verloren, dann werden wir eine Verantwortung tragen für uns und vor allem auch für unsere Kinder. Ich möchte im Matthäus-Evangelium 8 lesen, wo Jesus ein Wunder tut. Und was mir noch nie das so aufgefallen ist, aber steht hier vom 28. Vers. Und er kam jenseits des Meeres in die Gegend der Gergasener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Totengräbern und waren sehr grimmig, also dass niemand diese Straße wandeln konnte. Besessene Männer oder besessener Mann, der eigentlich furchterregend war, und die Teufel quälten diesen Mann. Und sie schrien und sprachen: Ach Jesus, du Sohn Gottes, was haben wir mit dir zu tun? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe denn es Zeit ist? Habt Acht auf das, was eigentlich die Teufel zu Jesus sagen. Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe denn es Zeit ist? Das heißt, hier, die Teufel wissen es. Und zittern auch. Die wollen nicht in die Hölle geworfen werden. Und deshalb sagen die hier auch, ja, ehe es die Zeit ist. Und die Zeit wird kommen. Die wird kommen, wo auch der Teufel und alle, die ihm anhängen, werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Wir lesen auch in Lukas 16, ein klares Wort, wo uns auch so, lasst uns das auch betrachten, Lukas 16, wo Jesus selber spricht, vom 19. Vers. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Wie viele Menschen leben heutzutage herrlich und in Freude, so scheint es, ja. Sie leben in Freude. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schwüren und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Tischen fielen. Doch kamen die Hunde und legten ihm seine Schwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater, Abraham, erbarm dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in diesen Flammen. So ein Dialog zwischen Abraham und diesem reichen Mann. Jesus erwähnt es nicht von ungefähr, weil er möchte uns ein Bild zeigen, dass wir einfach so eine Warnung an uns, dass es geht um Leben und Tod. Wir sehen, dass Lazarus saß ruhig und es gefiel ihm in diesem Ort. Aber hier, der Reiche, er leidet Pein. Er hat vor allem diese Pein, die ihm vielleicht auch in diesem Leben vielleicht gegeben war. Er hat gewusst, er hat gesehen, er hat gewusst, dass er vielleicht anders leben sollte. Aber er sieht jetzt, in welchem Umstände er ist. Und so wird es vielleicht mit uns auch sein. Wir werden vielleicht sehen, diejenigen, die uns vielleicht auch, die in unserer Umgebung waren, und wir werden sehen, und wir werden vielleicht in die Hölle geworfen, und es ist ein Pein. Es wird uns so quälen, auch dieser Gedanke vor allem: Ich habe es gewusst, aber habe es nicht getan. Seht mal, was auch Abraham hier auch antwortet und sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollen von hinnen hinüberfahren zu euch, können nicht und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Da sprach er: Denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselbe hören. Diese Qual, die dieser reiche Mann hier ausstehen muss, müssen wir uns vorstellen, liebe Geschwister. Es ist nicht ein Tag, es ist nicht vielleicht ein Monat oder was Vergängliches. Hier auf dieser Erde haben wir eine Zeit und wir rechnen mit der Zeit. Ja, eine bestimmte Zeit, und wir warten auf die Zeit kommt und geht in Erfüllung und. Dort wird es unendlich sein, dort wird es keine Zeit geben. Es wird kein Ende, der Anfang wird geben, aber es wird kein Ende geben. Auf ewig verloren, liebe Geschwister, und vor allem auch diese Pein zu leiden und zu sehen, vielleicht wie auch Lazarus, er hat ja auch diesen Mann gesehen und er wusste. Aber wenn wir in den Himmel kommen und sehen unsere Kinder vielleicht, ja, in die Hölle geworfen, wir werden vielleicht dafür auch Rechenschaft vor Gott geben müssen. Und da stand es vor meinen Augen auch: Wie oft bin ich auch mit meinen Kindern, dass ich auch ihnen das nahe bringe, noch mehr, noch tiefer, und auch diese Erkenntnis auch gebe, dass wenn sie diesen Weg nicht einschlagen, wenn sie diesem Weg nicht folgen, soll es eine kleine Sünde sein, wenn es auch klein ist, liebe Geschwister, wird diese Sünde uns den Weg versperren zum Himmel. Lasst uns auch im Markus-Evangelium noch was betrachten. Und wir sehen das in Markus, Lukas, Johannes, Matthäus. Alle Evangelium reden davon und ernst. Und wenn wir es nicht beachten, Markus-Evangelium Kapitel 9, wird uns auch ein klares Beispiel gesagt, dass diese Pein oder auch diesen Schmerz, was wir dort empfinden werden, will Jesus hier ausdrücken und sagen. Vom 43. Vers sagt Jesus folgendes: So dich aber deine Hand ärgert, so hau sie ab. Es ist dir besser, dass du als ein Krüppel zum Leben eingehst, denn dass du zwei Hände habest und führest in die Hölle, in das ewige Feuer. Da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Ärgert dich dein Fuß, so hau ihn ab. Es ist dir besser, dass du lahm zum Leben eingehst, denn dass du zwei Füße habest und werdest in die Hölle geworfen, in das ewige Feuer. Da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Ärgert dich dein Auge, so wirst von dir. Es ist dir besser, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, denn dass du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworfen, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Klar und deutlich auch gesagt, lasst uns doch betrachten, ein bisschen näher, was Jesus hier sagen will. Dass dieser Wurm, ja, dieser nagende Wurm, ist dieses Feuer, das uns auch wirklich brennen wird. Zum Beispiel unser Gewissen. Vor allem auch in unserem Herzen. Wir wissen, wenn unser Gewissen uns plagt und der Mensch geplagt wird vom Gewissen, er findet keine Ruhe. Tag und Nacht, wenn der Geist Gottes auch zu Menschen spricht und ihn auch durch dieses Gewissen, was er eigentlich in jedem Menschen eingebaut hat, und wir wissen, dass auch ein natürlicher Mensch, der von Gott vielleicht wenig gehört hat, er hat auch ein Gewissen. Ihn plagt auch, wenn er was übertreten hat, was eigentlich das Moralische auch von einem jeglichen Mensch verlangt. Wenn er gestohlen hat, hat der Mensch auch ein Gewissen. Er schlägt dieses Gewissen vielleicht auf eine Zeit lang, aber das Gewissen erwacht immer wieder. Und manchmal auch kommen auch vor die Augen, das, was wir vielleicht gemacht haben in der Vergangenheit, plagt es uns. Jesus möchte uns befreien von dieser Plage. Lassen wir uns befreien, erlischt diese Plage. Wir gehen in dieses Reich Gottes ein und sind frei von dem bösen Gewissen. Tun wir das nicht, werden wir in den feurigen Pfuhl geworfen, wenn Jesus kommt, und dieses Gewissen wird uns immer mehr anklagen. Ich habe es gewusst, ich habe es gehört und habe es nicht getan. Liebe Geschwister, es wird noch tiefer auch brennen in unserer Seele in dem Sinn, und das auf ewig. Es ist nicht ein oder zwei Tage, es ist Ewigkeit. Ewigkeit wie ein Kreis, der kein Anfang und kein Ende hat. Ewigkeit fängt da an, wenn Jesus kommt und Gericht führen wird. Er sagt, er wird das Gericht führen, er wird die Böcke auf die linke stellen und die Schafe auf die rechte. Ja, und er wird sagen zu denen, zu linken, geht von mir in das ewige Feuer, was bereitet ist dem Teufel und auch denen, die ihm folgen. Liebe Geschwister, es ist ernst. Ja, noch ernster kann man es vielleicht nicht sagen, aber es ist wirklich ernst. Lasst uns noch mehr Gedanken darüber machen, uns überprüfen, unser Leben prüfen. Wenn wir auch vielleicht von klein auf in der Gemeinde aufgewachsen sind, aber diesen Schritt nicht gemacht haben, unser Herz Gott nicht übergeben haben. Wir können in die Gemeinde nicht reinwachsen. Wir werden gerichtet nach dem, wie wir es verstanden haben. Ja, wir haben es gehört, aber nicht getan. Ein anderes Feuer auch, was vielleicht auch uns vielleicht auch plagen wird, liebe Geschwister, wir werden bloßgestellt. Und Offenbarung 16, lesen wir ein Wort, Offenbarung 16, Vers 15, sagt Jesus an und spricht zu Johannes, siehe, ich komme wie ein Dieb. Ein Dieb meldet sich nicht an. Es kann heute Nacht kommen, es kann heute Nachmittag kommen, es kann nach einer Stunde kommen, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, dass wir uns bereiten sollen. Dass wir unser Leben möchten so ausrichten, dass es gefällig ist, dass wir in diesem Reich Gottes Eintritt finden und gehören zu diesen Auserwählten, ja, dieser Herde, was Jesus auch sagt, dass er diese Herde nicht verlassen wird. Bis ans Ende. Und auch wird auch ich kommen wie ein Dieb. Selig ist der, der wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Bloß wandle, liebe Geschwister. Ja, wir können hier den Menschen vielleicht irgendwas vormalen. Aber was innen in unserem Herzen vorgeht, das weiß Gott. Wenn wir unser Herz täuschen, wenn wir uns zusprechen, du bist errettet, du wirst auch so selig, viele auch sind betrogen in dem Sinn, ja, Hauptsache ein Bekenntnis und das andere ist unwichtig, aber das Wort Gottes gibt uns klare Anweisungen. Es ist ein Gesetz Christi da und wenn wir diesem Gesetz Christi nicht Folgen leisten, dann werden wir unverzüglich nicht in den Himmel kommen. Gott wird uns bestrafen für dieses Verbrechen oder auch für dieses Unrecht, ja, was wir begangen haben. Er wird auch ein gerechter Richter sein. Wenn wir denken, dass Gott wird uns es nicht bloßstellen, nicht offenbaren, er wird es tun. Er ist jetzt ein Retter, er wird als Retter uns auch annehmen, aber er wird früher oder später wird er uns richten. Ein Beispiel möchte ich auch, was ich heute Morgen auch so gelesen habe. Ein Matrose ging am Steg entlang und ist ins Wasser gefallen und konnte anscheinend nicht schwimmen und war am Ertrinken. Und ein Mann, ein vornehmer Mann, sprang ins Wasser und hat ihn rausgezogen, hat ihn gerettet. Und der gleiche Mann, der Matrose, geht am nächsten Tag, hat sich betrunken und wie es zu damaliger Zeit üblich war, hat man ihn gefangen genommen, in dem Sinn, weil er betrunken war und hat ihn in den Kerker geworfen und er musste vor dem Richter stehen. Und als er vor den Richter kam, erkannte er den Mann, der ihn gerettet hat und dachte, naja, er hat mich doch gestern gerettet, war doch der gleiche Mann. Und zu seinem Erstaunen war so, dass er, dieser Richter, hat ihn gerichtet nach dem Gesetz, was in diesem Lande war, mit voller Härte und voller Kraft. Und der Mann war bestürzt und sagte, ja, du warst doch gestern als Retter für mich da. Er sagte, ja, da war ich ein Retter, jetzt muss ich aber handeln nach dem, wie das Gesetz sagt. Ist es gerecht? Ja, liebe Geschwister, das ist gerecht. Und dieses Bloßstellen, vor allem das, was wir Unrecht getan haben und vielleicht im Verborgenen auch getan haben, das wird bloßgestellt. Es wird alles vor dem Richterstuhl offenbart und das wird ein nagender Wurm in unserem Herzen sein, liebe Geschwister. Dass ich mich selbst betrogen habe. Das nächste Feuer oder auch der nächste Wurm, was uns so plagen wird, wenn wir Enttäuschung erleiden. Wenn wir auch hier auf dieser Erde Enttäuschungen, manchmal die Menschen haben uns enttäuscht. Ja, wir sind enttäuscht, das tut weh. Aber liebe Geschwister, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir vor den Richterstuhl kommen und Gott wird sagen, Jesus wird richten, er wird ja auf den Stuhl gesetzt und wird auf dem Richterstuhl sitzen und ein gerechtes Gericht sprechen. Und wie groß wird deine Enttäuschung sein, wenn er sagt, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Wir lesen ja von den fünf Törichten, von diesen fünf Klugen. Und was war denn die Ursache? Die fünf Klugen, sie nahmen Öl mit sich. Sie haben Vorrat gesammelt. Und die törichte fünf, die haben es nicht getan. Wir sehen auch das Gericht erging, der Bräutigam kam, die, was bereitet waren, die gingen ein mit ihm zur Hochzeit. Die Unbereitete, die mussten zurückbleiben. Sie gingen zwar, ja, es ist so ein Beispiel für uns gegeben, aber es hat ihnen nicht mehr gereicht. Es hat ihnen nichts mehr geholfen. Es wird auch nichts helfen. Wir werden auch keine Zeit mehr haben, wie es manche meinen, dass wir vielleicht Zeit haben werden, noch eine bestimmte Zeit vielleicht, auch wie es sehr oft gepredigt wird, auch von dem tausendjährigen Reich, möchte auch so kurz anschneiden, dass es vielleicht eine Zeit geben wird, wo wir uns noch vorbereiten können oder vielleicht zu einer bestimmten Vollkommenheit fahren oder kommen müssen in diesen tausend Jahren. Liebe Geschwister, das ist ein Betrug des Teufels, es wird nichts geben. Jesus sagt nirgends irgendwie von diesem Reich, sondern er sagt, es wird plötzlich kommen und es wird uns auch plötzlich übereilen und wir werden keine Zeit haben, zu uns bessern oder noch was. So wie wir vor Gott stehen, wie wir erfunden werden, so wird Gott uns auch richten und ein gerechtes Gericht über uns sprechen. Liebe Geschwister, wir haben jetzt manche Dinge auch so betrachtet. Ja, ein anderes noch, die Enttäuschung wird groß sein, habe ich jetzt erwähnt, ein anderes noch, von Gott getrennt zu sein, wird auch ein sehr schlimmer Fall sein, wenn wir wissen werden, weil Gott wird uns verstoßen. Er wird uns nicht annehmen, weil wir ihm nicht gehört haben. Und er wird uns trennen von dem Licht. Es wird auch ein nagender Wurm sein. Wir werden in der Finsternis uns befinden und es wird kein Ausweg mehr geben, zum Licht zu kommen. Es wird uns sehr schrecklich sein und wir wissen, dass ein Mensch hat Furcht vor der Dunkelheit. Wir wissen auch, wenn wir in einen dunklen Raum reingehen oder bei nachts irgendwo gehen, wir sind in unserer Wohnung sind wir vielleicht sicher, aber wenn wir in einen Raum reinkommen, wo wir nicht wissen, was uns erwartet, da haben wir Angst. Wir haben Angst, sogar einen Schritt zu machen. Und wie peinlich ist uns oder wie schwermütig ist es, wenn noch irgendwelche Geräusche oder noch irgendwas ist. Liebe Geschwister, so wird es auch ungefähr, kann man es vergleichen. Man kann ja mit nichts Irdischem vergleichen, aber nur ein Vorgeschmack, was uns erwartet. Vor allem diejenigen erwartet, die diesem Ruf nicht gefolgt haben. Uns erwartet ja diejenigen, die was Gott auch angenommen haben. Ja, das ewige Licht, die Freudigkeit. Das werden wir noch kurz betrachten, aber ich möchte jetzt nur vorführen, was eigentlich uns erwartet. Von der Hölle wird so wenig gesprochen, man möchte auch von ihr nicht sprechen, aber trotz allem, Jesus hat sehr oft davon geredet. Und es muss uns an der ersten Linie sein, dass wir gerettet werden, dass wir nicht auf diesen Ort des Schreckens kommen. Es wird ein schrecklicher Ort sein. Und er wird vor allem auf ewig sein. Er wird nicht vergehen. Dieser schreckliche Ort, ja, wenn wir irgendwo uns befinden, wo es unangenehm ist, wo wir möchten so schnell wie möglich weggehen von diesem Ort, da entfernen wir uns und suchen Möglichkeit, so schnell wie möglich uns zu entfernen. Da wird diese Möglichkeit nicht mehr sein. Ja, es wird ein schrecklicher Ort sein, die Bibel sagt uns davon und ich möchte auch noch ein paar Bibelstellen vielleicht anführen von diesem feurigen Pfuhl. Matthäus 18, Vers 8. Matthäus 18, Vers 8 sagt uns auch, was wir vorher auch schon gelesen haben im Markus-Evangelium, ja, wenn deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, dass du zum Leben lahm oder als Krüppel eingehst, denn dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und werdest in die ewiges Feuer geworfen. Was ist da zum Verstehen, auch mit dem Hand, Fuß, Auge, was Jesus auch hier anführt? Ganz klar und deutlich, die Brüder haben das auch oft uns auch erklärt, und die Bedeutung ist folgende, dass wenn mir mein Fuß oder meine Hand zu irgendeiner Sünde verführt, vor allem auch mein Auge, ja, wir wissen, dass das Auge des Leibes Licht ist. Und wenn unser Auge Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein, sagt Jesus auch. Wenn das Auge um mich zu Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es von dir. Es heißt auch, es ist ja schmerzhaft, es ist ja unerträglich, wenn wir sowas machen. Oder vielleicht uns die Hand abhacken, wenn sie uns zu irgendwelcher Sünde verleitet. Ja, wie es einer gemacht hat, er wurde zu Sünde verleitet, dann hat er buchstäblich seine Hand abgehackt. Aber es ist ja nicht so gemeint, sondern es ist gemeint, wenn wir uns Gott übergeben, ja, sagen wir uns dieser Welt ab. Und wir wissen, es schmerzt manchmal unserem Fleisch. Ja, wenn wir uns von manchen Dingen absagen, das Fleisch möchte genießen, es möchte auch die Sünde genießen. Und es wird schrecklich sein, auch im Vergleich zu dem, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, wird derjenige, der in der feurigen Pfuhl sein wird, auch der Sünder, er wird keine Möglichkeit haben, sich irgendwie wieder zu vergnügen oder sich irgendwie die Zeit vertreiben, sondern er wird immer wieder auch erinnert an das, was er getan hat und was er falsch gemacht hat, und es wird ihm ein Pein sein. Und deswegen auch hier, wenn wir unsere Hand oder auch unser Fuß, wenn auch unsere Gänge, sage ich mal, uns leiten zu Orten, die nicht Gottes Wille ist, und der Geist Gottes mahnt uns, ja, oder auch das Gewissen mahnt uns, das ist nicht richtig. Oder auch das Gewissen sagt, ja, du sollst ja vielleicht die Gemeinschaft besuchen, du sollst die Bibel lesen, du sollst das und jenes, du sollst ja dich vorbereiten für die Ewigkeit. Und wir schlagen es von uns und nehmen es leichtsinnig. Das wird uns, ja, ein nagender Wurm sein. Ja, liebe Geschwister, es ist sehr ernst. Ich möchte ja niemand Angst machen, aber die Bibel spricht davon. Ja, die spricht, dass wir uns warnen lassen. Es ist ein Ort, kein guter Ort, und ich glaube, dass keiner möchte dahin kommen. Und wenn man jemand fragen würde, ja, willst du dahin kommen? Nein, natürlich nicht. Jeder wird, aber was machst du dafür? Wie willst du in den Ort kommen, wo Gott dich haben will und wo Gott und seine Herrlichkeit ist und Gott der Gerechtigkeit und Heiligkeit ist, und wie wollen wir vor ihm erscheinen, wenn wir voller Sünde sind? Es will Gott nicht. Gott will was Besonderes. Er sagt auch in Matthäus Evangelium Kapitel 11, habe ich ja auch schon gesagt, ja, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch geben das, was eigentlich euer Herz, nach was euer Herz verlangen hat. Und in Johannes 3, Vers 16 ist auch ein sehr ernstes Wort. Ich möchte es vorlesen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Liebe Geschwister, das ewige Leben haben in dem Herrn. Und was erwartet denjenigen, der auch wirklich dieses ewige Leben angenommen hat, der den Herrn Jesus in sein Herz gelassen hat und auch ihm dient? Nicht nur auch wie manche, ja, ich bekenne mich zu Jesus, aber die Sünden will ich nicht verlassen. Ich will mich nicht beugen unter das Gesetz Christi. Ich will immer noch das Gesetz des Teufels erfüllen und tun und wollen in das ewige Reich eingehen. Es geht nicht. Es geht nicht. Es wird uns auch nicht möglich sein, Und wie groß wird das Schrecken sein, derjenige, die so glauben und so vielleicht auch, aber die Bibel sagt uns was ganz anderes. Ja, Glauben ist eins, aber Erfüllen ist was ganz anderes. Ja, möchte Gott uns geben, dass der Glaube und auch die Werke übereinstimmen möchten. Das, was wir glauben und hoffen auf die Zukunft des Herrn, dass wir es auch glauben, dass Gott wird auch hier keinen Fehler machen. Lasst uns lesen in Offenbarung 21 noch. Was erwartet denjenigen, der wirklich überwindet? Im Kapitel 21, Vers 7 sagt er, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Jesus will uns als seine Söhne annehmen. Ja? Gott wird uns auch, was möchte der Vater oder auch die Mutter seinen Kindern denn alles Bestes geben? Ja, wir machen das Beste für unsere Kinder. Von klein auf behüten wir sie und gucken, dass ihnen nichts geschieht und nichts passiert. Im Irdischen sorgen wir sehr viel. Aber wie ist unser Sorgen im geistlichen Sinn? Wie sorgen wir für unsere Kinder, dass wir ihnen diese geistliche Nahrung so tief geben, dass sie es auch verstehen und begreifen und auch diesen Weg gehen wollen? Es ist Gnade von Gott und es ist auch ein Segen Gottes, wenn wir wirklich ernst beten und ernst auch selber sind und diese Sache ernst nehmen, wird Gott uns auch das geben. Ja, im 10. Vers sagt er, wurde dem Johannes auch eine bestimmte Offenbarung gegeben und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel vor Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht war gleich dem aller edelsten Stein, einem hellen Jasphin. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der 12 Geschlechter der Kinder Israel. Von morgen 3 Tore, von Mittag 3 Tore, von Mitternacht 3 Tore, von Mittag 3 Tore, vom Abend 3 Tore, also alle von alle 4 Seiten. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, das er die Stadt messen sollte und ihre Tore und Mauer. Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß als die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Feldwegs. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Also ein Quadrat, ja, kann man so sagen. Alle Seiten waren gleich und es ist gemeint, dass diese Gerechtigkeit Gottes wird auch dort herrschen. Ja, es wird kein ungleichmäßiger sein, dass Gott hat hier eins gesagt und dort macht er was anderes, sondern es ist ein gerechter Gott. Ja, dass diese Maße auch von dieser Stadt waren alle gleichmäßig. Ja? Und wir lesen im 18. weiter, und der Bau ihrer Mauer war von Jasphin und die Stadt voll lauter Golde, gleich von reinem Glase. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteine. Der erste Grund war ein Jasphir, der andere ein Saphir, der dritte ein Chalcedonier, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx. Also es waren Edelsteine mit einer Herrlichkeit, die wir hier vielleicht in gewissem Maße vorstellen können. Ich war mal, wo wir mal in Israel waren, haben wir mal auch in Jerusalem vor allem, haben wir ein, das war so ein Werk, wo man Edelsteine bearbeitet hat. Ja, vor allem auch der härteste Stein, Diamant, er wird ja mit Diamant bearbeitet, ja. Und da war einer, der hat uns erklärt, wie er ihn schleift. Ja, es geht ja nach den Graden und nach den Maßen. Und er hat so einen Edelstein gezeigt, je nachdem, wie man ihn schleift, je mehr man ihn schleift, desto schöner wird er. Ja? Und hier sind die Steine geschliffen, poliert im Prinzip, so eine Stadt mit einem klaren Glase, also die vor allem auch die Wege und auch die Straßen, sie sind von reinem Gold geläutert, liebe Geschwister. Und hier, wenn hier auch was Schmutziges reingeht, es ist schon ein Widerspruch gegen das Wort Gottes. Es geht nicht. Und deshalb bietet Gott jetzt an, die Möglichkeit, sich zu reinigen, dass wir auch in diese reine Stadt der Herrlichkeit eingehen dürfen. Und das, was Gott bereitet hat, ist für uns Menschen hier vielleicht unerforschlich. Vielleicht können wir ein gewisses Maße vorstellen, aber es ist nur eine Kleinigkeit. Und er sagt auch weiter vom 21. Vers, und die 12 Tore waren 12 Perlen, und ein jegliches Tor war von einer Perle, und die Gassen der Stadt waren lauteres Gold wie ein durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Also Gott ist der Regierer, auch in unserem Leben. Er will auch diesen Tempel in uns aufbauen. Er sagt, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Darum sollten wir auch diesen Tempel rein und heilig halten. Und wie wichtig ist, dass wir auch in diese Stadt, liebe Geschwister, eingehen möchten und dass Gott uns annehmen möchte, wenn auch er als Richter erscheint und uns scheiden, dass wir uns nicht sehen möchten auf der linken Seite und manche auf der rechten. Und wie wird es uns schmerzen? Da wird keine Möglichkeit sein, oder man wird sagen, oder sich entschuldigen und Gott vielleicht irgendeine Entschuldigung vorbringen. Es wird vorbei sein. Lasst uns wirklich auch Gott bitten, dass er uns möchte Kraft geben, es jetzt zu erfassen, auch wirklich so fassen, dass diese Zeit, was Gott uns gegeben hat, sie ist eine Vorbereitungszeit und dass wir es nicht versäumen, nach seinem Willen zu leben und zu tun und dass wir nicht an diesen schrecklichen Ort des Verdammnisses kommen. Gott möchte uns alle segnen dabei. Amen.